aangewezen ben dat ik samen met de dame, dat ik niet in deze jaren voor die eingesetzt habe.
Herzlich willkommen zur 22. Folge des Geschichtsschatten-Podcast. Ich bin der Sam, euer Historiker und Religionswissenschaftler aus der Schweiz. In der letzten Folge haben wir uns dem Schwarze-Sonne-Kult und der Wevelsburg befasst. Heute reisen wir in die Wüste Judäas, an einen Ort, der vor fast 2000 Jahren ein Zentrum jüdischer Mystik war, Qumran. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, damit ihr keine neuen Folgen verpasst. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Kapitel 1 – Die Einleitung. Eine kleine Gemeinschaft von Männern, die der Welt den Rücken gekehrt haben, lebt abgeschieden am Ufer des Toten Meeres. Sie folgen strengen Regeln, baden täglich in rituellen Wasserbecken und kopieren unermüdlich heilige Schriften ab. Sie glauben, dass die Endzeit naht und sie die letzten wahren Hüter der göttlichen Ordnung sind. Hier lebten die Essener, eine geheimnisvolle jüdische Gemeinschaft, deren Überreste und Schriften die Welt der Bibelwissenschaft revolutioniert haben. Die Schriftrollen vom Toten Meer, entdeckt in den 1940er Jahren, sind nicht nur ein archäologischer Schatz, sondern auch ein Fenster in eine spirituelle Welt voller Hingabe, Messias-Erwartung und Konflikt. Diese Texte, über 900 Dokumente, geben uns Einblicke in eine Zeit religiöser Umbrüche, die sowohl das Judentum als auch das entstehende Christentum prägten. Wer waren die Essener? Warum lebten sie abgeschieden in der Wüste? Wie beeinflussten ihre mystischen Praktiken das Judentum und vielleicht sogar das frühe Christentum? Und was bedeutete ihre Entdeckung für unser Verständnis der Bibel und der antiken Welt? In dieser Folge tauchen wir in die Geschichte dieser rätselhaften Gruppe ein, erforschen ihre religiösen Überzeugungen und setzen an Folge 3 an, indem ich den Widerstandskampf der Zeloten vorstelle. Kapitel 2 – Der historische Kontext – Judäa im Zeitalter der Umbrüche. Um die Essener und Qumran zu verstehen, müssen wir uns in eine Zeit versetzen, die von Unruhen, religiösen Spannungen und politischen Umwälzungen geprägt war. Wir schreiben das 2. Jahrhundert vor Christus. Judäa, das heutige Israel und Palästina, steht unter der Herrschaft der Seleukiden, einer hellenistischen Dynastie, die nach dem Tod Alexanders des Großen einen Teil seines Reiches kontrolliert. Die jüdische Bevölkerung ist tief gespalten. Auf der einen Seite stehen die Hellenisten, Juden, die sich der griechischen Kultur anpassen. Sie nehmen griechische Namen an, besuchen das Gymnasium, beteiligen sich an hellenistischen Festen und sehen in der griechischen Bildung eine Bereicherung. Auf der anderen Seite stehen die Traditionalisten, die diese Entwicklung als existenzielle Bedrohung ihrer religiösen Identität empfinden. Sie klammern sich an die mosaischen Gesetze und sehen die Hellenisierung als Götzendienst. Der Konflikt eskaliert unter Antiochos IV., dem Seleukidenkönig, der ab 175 v. Chr. Regiert. Er verbietet zentrale jüdische Praktiken wie die Beschneidung und das Sabbatgebot. Der Höhepunkt seiner Verfolgung ist die Entweihung des Jerusalemer Tempels im Jahr 167 v. Chr., als er dort einen Altar für Zeus errichten lässt. Ein Ereignis, das in der Bibel als Zitat «Gräuel der Verwüstung» bezeichnet wird. Diese Provokation löst den berühmten Makkabäeraufstand aus. Eine Priesterfamilie aus Modin, angeführt von Mattathias und später von seinem Sohn Judäas Makkabäus, beginnt einen Guerillakrieg gegen die Seleukiden. Der Aufstand ist bemerkenswert erfolgreich. 164 v. Chr. Erobern die Makkabäer den Tempel zurück und weihen ihn neu, die Grundlage für das heutige gefeierte Chanukka-Fest. Doch der Sieg der Makkabäer führt nicht zu der erhofften Einheit. Die neuen Herrscher, die Hasmonäer-Dynastie, übernehmen sowohl weltliche als auch priesterliche Macht. Sie kombinieren das Königtum mit dem Hohepriesteramt, eine Machtkonzentration, die viele fromme Juden empört. Nach traditionellem jüdischem Verständnis sollten weltliche und religiöse Autorität getrennt sein. Zudem stammen die Hasmonäer nicht aus der legitimen Hohepriesterlinie der Zadokiten. Hier betreten die Essener die historische Bühne. Viele Historiker vermuten, dass sie als Reaktion auf diese religiös-politische Krise entstanden. Der Begründer ihrer Bewegung, in den Schriftrollen als Lehrer der Gerechtigkeit bezeichnet, war möglicherweise ein zadokitischer Priester, der sich von der neuen Ordnung in Jerusalem betrogen fühlte. Er und seine Anhänger sahen den Tempel als entweiht, nicht nur durch die seleukidische Besatzung, sondern auch durch die illegitimen hasmonäischen Hohepriester. Die Essener trafen eine radikale Entscheidung. Sie wandten sich von Jerusalem ab und zogen sich in die Wüste zurück. Ihr Ziel war Qumran, eine abgelegene Siedlung am nordwestlichen Ufer des Toten Meeres, etwa 20 Kilometer östlich von Jerusalem. Diese Wahl war symbolisch bedeutsam. Die Wüste galt in der jüdischen Tradition als Ort der Gottesbegegnung. Hier hatte Moses die Tora empfangen, hier hatte sich das Volk Israel auf das gelobte Land vorbereitet. Archäologische Ausgrabungen, die in den 1950er Jahren unter der Leitung von Roland Deveau begannen, enthüllten eine kleine, aber gut organisierte Gemeinde. Die Siedlung umfasste Wohnräume, ein Skriptorium zum Kopieren von Schriften, mehrere rituelle Wasserbecken, im hebräischen Mikven genannt, Speisesäle, Werkstätten und Lagerstätten. Radiokarbon-Datierungen und Münzenfunde zeigen, dass die Siedlung um 150 v. Chr. Gegründet wurde und bis zur Zerstörung durch die Römer im Jahr 68 nach Christus bestand, also über 200 Jahre. Die Essener waren nicht nur Flüchtlinge vor der Korruption Jerusalems, sondern auch aktive Teilnehmer an den religiösen Debatten ihrer Zeit. Sie entwickelten eine alternative Vision des Judentums, die auf absoluter Reinheit, strikter Gesetzauslegung und apokalyptischer Erwartung basierte. Ihre Abgeschiedenheit war kein Rückzug aus der Welt, sondern eine bewusste Vorbereitung auf Gottes kommendes Reich. Kapitel 3: Die religiösen Überzeugungen der Essener, eine Welt zwischen Licht und Finsternis. Die Essener waren tief in der jüdischen Tradition verwurzelt, doch ihre Auslegung war einzigartig und kompromisslos. Ihre religiösen Überzeugungen lassen sich anhand der Schriftrollen vom Toten Meer rekonstruieren, die zwischen 1947 und 1956 in 11 Höhlen bei Qumran entdeckt wurden. Diese Texte, über 900 Dokumente, sind unser Hauptfenster in das Denken dieser geheimnisvollen Gemeinschaft. Ein zentraler Aspekt der estnischen Spiritualität war ein ausgeprägtes dualistisches Weltbild. In der berühmten Gemeinderegel, einer der wichtigsten Schriftrollen, wird ein kosmischer Kampf zwischen den Söhnen des Lichts und den Söhnen der Finsternis beschrieben. Diese Vorstellung geht weit über einen einfachen Gut-Böse-Dualismus hinaus. Die Essener glaubten, dass Gott zwei Geister geschaffen hatte, den Geist der Wahrheit und den Geist der Verkehrtheit. Jeder Mensch wird von einem dieser Geister geleitet. Die Söhne des Lichts, und dazu zählten sich die Essener selbst, folgten dem Geist der Wahrheit. Sie waren auserwählt, um Gottes Willen zu erfüllen und sich auf das kommende Gericht vorzubereiten. Die Söhne der Finsternis hingegen waren alle anderen: die hellenistischen Juden, die korrumpierten Priester in Jerusalem, die römischen Besatzer und überhaupt alle, die nicht der essenischen Gemeinschaft angehörten. Diese dualistische Sichtweise prägte alle Bereiche des essenischen Lebens. Sie sahen sich nicht nur als eine von vielen jüdischen Gruppen, sondern als die einzige wahre Israeliten, als den Rest, den sich Gott für die Endzeit bewahrt hatte. Die Essener entwickelten ein komplexes System ritueller Reinheit, das weit über die biblischen Vorschriften hinausging. Sie praktizierten tägliche Ritualbäder in speziell konstruierten Wasserbecken, den sogenannten Mikven. Diese Bäder dienten nicht nur der körperlichen Hygiene, sondern waren spirituelle Reinigungsrituale, die sie von der Verunreinigung durch die sündige Welt befreien sollten. Die archäologischen Ausgrabungen in Qumran haben mindestens 10 solcher Ritualbäder freigelegt. Eine außergewöhnliche hohe Zahl für eine so kleine Siedlung. Dies unterstreicht die zentrale Bedeutung der Reinheitsvorstellung für die Essener. Interessant ist, dass sie eigene hydraulische Systeme entwickelten, um das kostbare Wasser aus den seltenen Regenfällen zu sammeln und zu speichern. Die Reinheitsgesetze erstreckten sich auf alle Lebensbereiche. Die Essener hatten strenge Regeln für Kleidung, Nahrung und sogar für Körperfunktionen. Josephus berichtete, dass sie spezielle weiße Gewänder trugen, die als Symbol ihrer spirituellen Reinheit galten. Sie aßen nur Nahrung, die nach ihren strengen Vorschriften zubereitet worden war, und mieden jeden Kontakt mit Unreinem. Besonders faszinierend ist die essenische Messias-Vorstellung, die sich deutlich von anderen jüdischen Gruppen unterschied. Während die meisten Juden der Zeit einen einzigen Messias erwarteten, meist einen königlichen Nachkommen Davids, erwarteten die Essener zwei Messiasse. Der erste war der Messias Aarons, ein priesterlicher Messias, der die wahre Priesterschaft wiederherstellen würde. Er sollte den Tempel reinigen und den rechtmäßigen Gottesdienst wieder einführen. Der zweite war der Messias Israels, ein königlicher Messias aus dem Stamm Juda, der die politischen Befreiung bebringen würde. Interessant ist, dass der priesterliche Messias in der Hierarchie höher stand als der königliche. Ein Spiegel der ethnischen Überzeugung, dass spirituelle Autorität wichtiger ist als weltliche Macht. Diese Zwei-Messias-Lehre zeigt, wie durchdacht die ethnische Theologie war. Sie erkannten, dass die Probleme ihrer Zeit sowohl religiöser als auch politischer Natur waren und entsprechend zwei verschiedene Lösungsansätze erforderten. Die Essener entwickelten auch ein eigenes Kalendersystem, das sie von der Jerusalemer Priesterschaft unterschied. Während der offizielle jüdische Kalender auf Mondzyklen basierte, verwendeten die Essener einen Sonnenkalender mit exakt 364 Tagen, 52 Wochen. Dieser Kalender war für sie nicht nur praktisch, sondern theologisch bedeutsam. Er spiegelte die göttliche Ordnung wider und war unveränderlich. Diese Kalenderreform hatte weitreichende Konsequenzen. Die Essener feierten alle jüdischen Feste an anderen Tagen als die Jerusalemer Priesterschaft. Sie sahen sich als die wahren Hüter der von Gott gegebenen Zeit, während alle anderen einem falschen, von Menschen erdachten System folgten. Eng verbunden mit ihrem Kalender war ihre apokalyptische Erwartung. Die Essener glaubten, dass sie in der Endzeit lebten und das Gottesgericht unmittelbar bevorstand. Sie berechneten genau, wann diese Endzeit beginnen würde und sahen in den politischen Ereignissen ihrer Zeit, den römischen Eroberungen, den innerjüdischen Konflikten, Zeichen der kommenden Katastrophe. Die Essener entwickelten eine einzigartige Form der Schriftauslegung, die sie Pescher nannten. In diesen Kommentaren interpretierten sie biblische Texte, insbesondere die Propheten, als verschlüsselte Beschreibungen ihrer eigenen Zeit. Der Prophet Habakuk wurde so zum Kommentator der römischen Eroberungen. Der Prophet Nahum beschrieb die hasmonäischen Könige. Diese Auslegungsmethode zeigt das ethnische Selbstverständnis. Sie sahen sich nicht nur als Ausleger der Schrift, sondern als deren eigentliche Adressaten. Die Propheten hatten nicht nur für ihre eigene Zeit geschrieben, sondern für die Essener der Endzeit. Darüber hinaus glaubten sie an fortdauernde Offenbarungen. Ihre Begründer, der Lehrer der Gerechtigkeit, wurde als Prophet verehrt, der neue göttliche Wahrheiten empfangen hatte. Diese Überzeugung von kontinuierlicher Inspiration unterschied sie von anderen jüdischen Gruppen, die meist glaubten, dass die Prophetie mit den letzten biblischen Propheten geendet hatte. Die Essener lebten in einer streng hierarchischen Gemeinschaft, die sie als Bund oder Rat bezeichneten. Neue Mitglieder mussten eine mehrjährige Probezeit durchlaufen, bevor sie vollständig aufgenommen wurden. Die Gemeinderegel beschreibt diesen Prozess detailliert. Zunächst ein Jahr als Kandidat, dann zwei weitere Jahre als Novize, bevor die endgültige Aufnahme erfolgte. Das Gemeinschaftsleben war geprägt von gemeinsamem Eigentum, gemeinsamen Mahlzeiten und gemeinsamem Gebet. Privateigentum war verboten, alle Güter gehörten der Gemeinschaft. Diese Praxis wurde theologisch begründet. Da sie sich auf die Endzeit vorbereiteten, waren irdische Besitztümer bedeutungslos. Die Hierarchie war klar definiert. An der Spitze standen die Priester, gefolgt von den Leviten und dann den einfachen Mitgliedern. Entscheidungen wurden in Volksversammlungen getroffen, aber die Priester hatten das letzte Wort. Diese Struktur spiegelte ihre Vision der kommenden Gottesherrschaft wider. Kapitel 4: Die Entdeckung der Schriftrollen – ein archäologisches Wunder. Die Geschichte der modernen Wiederentdeckung der Essener liest sich wie ein Abenteuerroman und ist gleichzeitig eine der bedeutendsten archäologischen Entdeckungen des 20. Jahrhunderts. Es war ein Zufall, der unser Verständnis der antiken Welt für immer veränderte. Im Frühjahr 1947 hütete der junge Beduine Muhammad Ed Dahib aus dem Tamari-Stamm seine Ziegen in den Klippen westlich des Toten Meeres. Eine seiner Ziegen war verschwunden, und bei der Suche warf er einen Stein in eine der zahlreichen Höhlen, die die Kalksteinfelsen durchziehen. Statt des erwarteten Aufpralls einer Ziege hörte er das Zerbrechen von Keramik. Neugierig kletterte der junge Mann in die Höhle hinab, machte eine außergewöhnliche Entdeckung. Hohe Tonkrüge, einige zerbrochen, andere noch intakt. In diesen Krügen befanden sich in Leinen gewickelte Lederrollen, die durch das trockene Wüstenklima über fast 2000 Jahre hinweg bemerkenswert gut erhalten waren. Was Mohamed Edip nicht wusste, er hatte soeben die ersten der berühmten Schriftrollen vom Toten Meer entdeckt, darunter eine vollständige Rolle des Propheten Jesaja, die älteste bekannte Handschrift eines biblischen Buches. Die ersten 7 Rollen gelangten zunächst auf dem Schwarzmarkt. Ein Teil wurde von Khalil Iskander Shahin, einem christlichen Antiquitätenhändler aus Bethlehem, erworben. Dieser erkannte die Bedeutung der Funde nicht vollständig, aber er ahnte, dass es sich um etwas Besonderes handelte. Die Rollen wechselten mehrfach den Besitzer. 4 von ihnen gelangten schließlich zu Erzbischof Athanasius Jeschua Samuel vom syrischen orthodoxen Kloster St. Markus in Jerusalem. Die anderen 3 erwarb Professor Elazar Sukenik von der Hebräischen Universität Jerusalem, der Vater des späteren berühmten Archäologen Igeal Yadin. Die politische Situation war kompliziert. 1947 stand Palästina vor der Teilung. Arabische und jüdische Kräfte bekämpften sich und niemand hatte zunächst Zeit für alte Schriftrollen. Erst als Sukenik und später der amerikanische Archäologe William Bowneley die Bedeutung der Funde erkannten, begann die systematische Erforschung. Die Nachricht von der Entdeckung löste eine wahre Schatzsuche aus. Beduinen und Archäologen durchkämmten die Gegend um Qumran. Zwischen 1947 und 1956 wurden in 11 Höhlen weitere Schriftrollen und Fragmente gefunden. Die Höhle 4, die 1952 entdeckt wurde, war dabei besonders ergiebig. Sie enthielt Reste von etwa 600 Schriftrollen. Parallel zu den Höhlenfunden begannen systematische Ausgrabungen der Siedlung Qumran unter der Leitung des Französisch-Dominikaner-Mönchs und der Archäologen Roland Deveux. Diese Ausgrabungen, die von 1951 bis 1956 dauerten, legten die Strukturen frei, die wir heute mit den Essener verbinden. Die Ritualbäder, das Kryptorium, die Versammlungsräume und die Werkstätten. Die Schriftrollen vom Toten Meer umfassen heute etwa 900 Dokumente, von denen viele nur in Fragmenten erhalten sind. Sie lassen sich in 3 Hauptkategorien unterteilen. Biblische Texte, etwa 200 Rollen. Diese Kategorie enthält Kopien fast aller Bücher des hebräischen Kanons, mit Ausnahme des Buches Esther. Besonders bedeutsam ist die vollständige Jesaja-Rolle, die etwa 1000 Jahre älter ist als die bis dahin ältesten bekannten hebräischen Bibelhandschriften. Diese Texte haben gezeigt, dass die biblische Textüberlieferung erstaunlich stabil war, aber auch, dass es in der Antike verschiedene Texttraditionen gab. Eine weitere Kategorie waren die Apokryphen und pseudepigraphische Schriften, etwa 200 Rollen. Hierzu gehören die Texte des Jubiläumbuch, des erste Henochbuch und die Testamente der 12 Patriarchen. Diese Schriften waren zur Zeit der Essener weit verbreitet, wurden aber später nicht in den biblischen Kanon aufgenommen. Sie geben uns wichtige Einblicke in die religiöse Literatur des zweiten Tempelzeitalters. Sektierische Schriften, etwa 300 Rollen. Dies sind die eigentlichen essenischen Texte, die nirgendwo anders überliefert sind. Dazu gehören die Gemeinderegel, das Grundgesetz der essenischen Gemeinschaft, die Organisation, Aufnahmerituale und theologische Grundlagen beschreibt. Die Kriegsrolle, eine detaillierte Beschreibung des eschatologischen Endkampfes zwischen den Söhnen des Lichts und den Söhnen der Finsternis. Die Damaskusschrift. Ein Text über die Geschichte der Bewegung und ihre Gesetze, der auch außerhalb von Qumran gefunden wurde. Die Hymnenrolle, religiöse Lieder, die möglicherweise vom Lehrer der Gerechtigkeit selbst verfasst wurden. Die Tempelrolle, eine der längsten Rollen, die eine ideale Vision des Tempels und seiner Gesetze beschreibt. Die Erforschung der Schriftrollen war nicht ohne Kontroversen. Ein internationales Team von Gelehrten, überwiegend christliche Theologen, erhielt die Exklusivrechte für die Publikation. Dieser Kreis, scherzhaft als Schriftenrollenmonopol bezeichnet, arbeitete jedoch sehr langsam. Jahrzehntelang waren viele Texte nur in kleinen Kreis von Forschern zugänglich. Erst in den 1990er Jahren, nach heftigem internationalem Druck und der Veröffentlichung von Fotografien durch die Huntington Library in Kalifornien, wurden alle Schriftrollen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Diese Öffnung führte zu einer neuen Welle der Forschung und zu kontroversen Diskussionen über die Interpretation der Texte. Die Schriftrollen haben die Bibelwissenschaft revolutioniert. Sie haben gezeigt, dass erstens die Textüberlieferung der Bibel erstaunlich stabil war, aber dass es in der Antike durchaus verschiedene Texttraditionen gab. Zweitens, das Judentum zur Zeit des Zweiten Tempels viel vielfältiger war als bisher angenommen. Die Essener waren nur eine von vielen Gruppen mit eigenen Interpretationen. Drittens, die Entwicklung der biblischen Bücher teilweise noch im Fluss war. Einige Texte von Qumran zeigen Varianten, die sich deutlich von der späteren Standardfassung unterscheiden. Und viertens, die Wurzeln des Christentums in einem breiten Spektrum jüdischer Religiosität liegen, das weit über das hinausgeht, was wir aus anderen Quellen kannten. Kapitel 5: Die Verbindung zum frühen Christentum, Parallelen und Rätsel. Eine der faszinierendsten Fragen, die die Entdeckung der Schriftrollen aufwirft, betrifft ihre mögliche Verbindung zum frühen Christentum. Die Parallelen zwischen essenischen Ideen und neutestamentlichen Texten sind so auffällig, dass sie seit Jahrzehnten Gegenstand intensiver wissenschaftlicher Debatten sind. Die vielleicht verlockendste Verbindung besteht zu Johannes dem Täufer. Das Evangelium berichtet, dass Johannes in der Wüste lebte und zur Buße und Taufe aufrief, genau in der Region, wo auch die Essener aktiv waren. Beide, Johannes und die Essener, betonten die Bedeutung ritueller Waschungen für die spirituelle Reinigung. Die Parallelen gehen weiter. Beide verkündeten das nahende Gottesreich und sahen sich als Vorboten einer neuen Zeit. Johannes zitierte den Propheten Jesaja: «Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn.» Dasselbe Zitat findet sich in der estnischen Gemeinderegel als Begründung für ihren Rückzug in die Wüste. Einige Gelehrte spekulieren, dass Johannes möglicherweise aus einer estnischen Familie stammte oder zumindest Zeit in einer estnischen Gemeinschaft verbracht hatte. Die Evangelien berichten, dass er bereits als Kind in der Wüste lebte, könnte dies eine Andeutung auf eine estnische Erziehung sein. Allerdings gibt es auch wichtige Unterschiede. Johannes verließ die Wüste, um öffentlich zu predigen, während die Essener sich abschotteten. Seine Taufe war einmalig und öffentlich, während die estnischen Waschungen täglich und innerhalb der Gemeinschaft stattfanden. Die Verbindung zwischen Jesus und den Essener ist noch umstrittener. Einige Parallelen sind unübersehbar. Erstens, Gemeinschaftsideal. Sowohl Jesus als auch die Essener betonten die Bedeutung einer Glaubensgemeinschaft, die Güter teilte und sich gegenseitig unterstützte. Die Apostelgeschichte beschreibt die frühe Christengemeinde in Jerusalem in Begriffen, die stark an ethnische Praktiken erinnern. Zweitens, Kritik am Tempel. Beide kritisierten das etablierte Tempelsystem. Jesus reinigte den Tempel und prophezeite seine Zerstörung. Die Essener sahen ihn als entweiht an. Beide entwickelten alternative Vorstellungen des Verfahren Gottesdienstes. Drittens, Endzeiterwartung. Die apokalyptische Verkündigung Jesu vom kommenden Gottesreich ähnelt der essenischen Erwartung der Endzeit. Beide glaubten, dass sie in der entscheidenden Wende der Geschichte lebten. Viertens, Dualismus. Die johannesischen Schriften des Neuen Testaments sind geprägt von einem Licht-Finsternis-Dualismus, der den essenischen Texten verblüffend ähnelt. Johannes spricht von den Kindern des Lichts und den Kindern der Finsternis. Genau die Terminologie der Qumran-Texte. Trotz aller Parallelen sind die Unterschiede zwischen Essener und frühen Christen fundamental. Erstens, Exklusivität versus Universalität. Die Essener sahen sich als exklusive Elite, auserwählt und von der sündigen Welt getrennt. Jesus hingegen suchte gerade die Ausgrenzenden auf, Zöllner, Sünder, Kranke. Seine Botschaft war universal, nicht exklusiv. Zweitens, Gesetzesstrenge. Die Essener entwickelten immer strengere Interpretationen der jüdischen Gesetze. Jesus lockerte hingegen viele Vorschriften und betonte den Geist über den Buchstaben des Gesetzes. Drittens, Weltflucht versus Weltmission. Die Essener zogen sich aus der Welt zurück, um sich auf die Endzeit vorzubereiten. Die ersten Christen gingen in die Welt hinaus, um die Botschaft zu verkünden. Besonders interessant ist die mögliche Verbindung zwischen dem Apostel Paulus und estnischen Ideen. Paulus stammte aus einer streng religiösen pharisäischen Familie und war in Jerusalem ausgebildet worden. Er kannte sicherlich die verschiedenen jüdischen Gruppen seiner Zeit. Einige seiner theologischen Konzepte zeigen Parallelen zu estnischen Ideen. Die Vorstellung von der Gemeinde als Tempel des Heiligen Geistes, die Betonung der Erwählung und Prädestination, die dualistische Sprache von Fleisch und Geist, die Vorstellung einer neuen gereinigten Gemeinschaft. Doch auch hier sind die Unterschiede gravierend. Paulus öffnete das Evangelium für die Heidenwelt, während die Essener strikt jüdisch blieben. Einige Gelehrte gingen so weit zu behaupten, Jesus sei selbst Essener gewesen oder das Christentum sei direkt aus der estnischen Bewegung hervorgegangen. Diese Theorien sind jedoch wissenschaftlich nicht haltbar. Die Unterschiede sind zu fundamental und es gibt keine direkten historischen Belege für persönliche Kontakte. Wahrscheinlicher ist, dass beide Bewegungen, Essener und frühe Christen, aus dem gleichen religiösen Milieu des zweiten Tempeljudentums stammten. Sie teilten ähnliche Sorgen, verwendeten ähnliche religiöse Sprache und reagierten auf ähnliche gesellschaftliche Herausforderungen, entwickelten aber völlig unterschiedliche Antworten. Kapitel 6 – Leben in Qumran – Alltag einer mystischen Gemeinschaft. Um die Essener wirklich zu verstehen, müssen wir uns ihr tägliches Leben vorstellen. Wie sah ein gewöhnlicher Tag in der Wüstensiedlung Qumran aus? Wie organisierten sich etwa 150 bis 200 Menschen in dieser abgeschiedenen Gemeinschaft? Der Tag begann vor Sonnenaufgang mit dem gemeinschaftlichen Morgengebet. Josephus berichtet, dass die Essener vor Sonnenaufgang kein profanes Wort sprachen, sondern gewisse überlieferte Gebete zur Sonne richteten, als ob sie diese zur Aufgang beten. Diese Beschreibung ist möglicherweise übertrieben. Die Essener beteten sicher nicht die Sonne an, aber sie zeigte die Bedeutung der Morgenstunden für ihre Spiritualität. Nach dem Gebet folgte das erste rituelle Bad des Tages. Die Mikwen von Qumran waren sorgfältig konstruiert. Das Wasser wurde über Kanäle und Zisternen von den seltenen Regenfällen gesammelt und musste lebendig fließend sein, um rituelle Wirksamkeit zu besitzen. Die Bäder waren nicht nur Reinigung, sondern spirituelle Neugeburt, jeden Tag aufs Neue. Nach der Morgenreinigung begannen die täglichen Arbeiten. Archäologische Funde zeigen, dass die Qumran-Bewohner vielfältige Tätigkeiten nachgingen. Sie stellten Keramik her, verarbeiteten Leder, betrieben Landwirtschaft in den nahen Oasen und vor allem, sie kopierten unermüdlich heilige Schriften. Das berühmte Skriptorium von Qumran, ein langer Raum mit Bänken und Tintenfässern, war das Herz der geistigen Arbeit. Hier entstanden die Kopien biblischer Bücher, aber auch die eigenen religiösen Texte der Gemeinschaft. Die Schreiber arbeiteten mit äußerster Sorgfalt. Jeder Buchstabe wurde geprüft, jede Zeile gemessen. Fehlerhafte Kopien wurden rituell begraben, daher stammen viele der Fragmente, die wir heute finden. Die Produktion der Schriftrollen war ein heiliger Akt. Bevor ein Schreiber den Namen Gottes niederschrieb, musste er sich rituell reinigen. Manche Namen durften nur mit speziellen Tinten oder in archaischen Schriftformen geschrieben werden. Diese Praxis zeigte, wie sehr die Essener die Macht des geschriebenen Wortes respektierten. Die gemeinsamen Mahlzeiten waren mehr als Nahrungsaufnahme. Sie waren religiöse Zeremonien. Josephus beschreibt, wie sich die Essener vor dem Essen rituell reinigten und dann schweigend ihre weißen Gewänder anlegten. Ein Priester sprach das Gebet über Brot und Wein, bevor alle gemeinsam aßen. Diese Mahlzeiten waren exklusiv. Nur Vollmitglieder der Gemeinschaft durften teilnehmen. Novizen mussten getrennt essen, bis sie vollständig aufgenommen waren. Die Nahrung selbst war streng reguliert. Nur koschere Speisen, zubereitet nach den strengsten Reinheitsvorschriften. Archäologische Funde zeigen, dass sie hauptsächlich Datteln, Getreide und gelegentlich Fleisch aßen. Die essnische Sabbatobservanz war legendär streng. Während andere Juden am Sabbat notwendige Tätigkeiten erlaubten, verboten die Essener praktisch jede Aktivität. Sie durften nicht einmal ihre Notdurft verrichten. Ein Grund, warum die Damaskus-Schrift komplizierte Regeln für die Sabbatvorbereitungen enthalten. Diese extreme Sabbatheiligung spiegelt ihre Überzeugung wider, dass sie bereits in der himmlischen Ordnung lebten und der Sabbat war ein Vorgeschmack auf die kommende Gottesherrschaft, wo alle Zeit heilig sein würde. Der Beitritt zur Gemeinschaft war ein langwieriger Prozess, der die totale Transformation des Kandidaten erforderte. Die Gemeinderegel beschreibt drei Stufen. Erstes Jahr, die Kandidatur. Der Interessent lebte am Rande der Gemeinschaft, lernte die Regeln und wurde beobachtet. Er durfte nicht an den rituellen Mahlzeiten teilnehmen und musste seine Aufrichtigkeit beweisen. Zweites und drittes Jahr, Noviziat. Nach erfolgreichem Abschluss der ersten Phase durfte der Novize an den rituellen Waschungen teilnehmen, aber noch nicht an den heiligen Mahlzeiten. Er musste sein gesamtes Eigentum der Gemeinschaft übertragen, ein unwiderruflicher Schritt. Vollmitgliedschaft. Nach drei Jahren entschied die Vollversammlung über die endgültige Aufnahme. Der neue Bruder schwor einen feierlichen Eid, die Geheimnisse der Gemeinschaft zu bewahren und deren Regeln bis zum Tod zu befolgen. Die estnische Gesellschaft war streng hierarchisch geordnet. An der Spitze standen die Priester, die als direkte Nachkommen Aarons galten. Unter ihnen rangierten die Leviten, dann die einfachen Israeliten. Diese Ordnung war nicht nur sozial, sondern kosmisch begründet. Sie spiegelten die himmlische Hierarchie wider. In Versammlungen sprach niemand, bevor nicht alle Höherrangigen sich geäußert hatten. Selbst das Sitzen folgte der Rangordnung. Diese strikte Ordnung mag uns heute befremdlich erscheinen, aber für die Estner war sie Ausdruck göttlicher Harmonie. Die Gemeinderegel enthält einen detaillierten Katalog von Vergehen und Strafen. Schon geringfügige Verstöße wurden hart bestraft. Wer während einer Versammlung unangemessen lachte, wurde für 30 Tage von der Gemeinschaft ausgeschlossen. Wer lügnerhaft mit seinem Vermögen umging, verlor für ein Jahr das Recht auf erhöhte Nahrungsrationen. Schwere Vergehen führten zum definitiven Ausschluss. Ein ausgeschlossenes Mitglied durfte nicht einmal Nahrung von ehemaligen Gemeinschaftsbrüdern annehmen, was praktisch ein Todesurteil gleichkam, da die Ausgeschlossenen ihre Überlebensfähigkeit in der Welt verloren hatte. Die Rolle der Frauen in der estnischen Gemeinschaft ist eine der umstrittensten Fragen der Qumran-Forschung. Josephus beschreibt eine Gruppe von Estnern, die ehelos lebten, aber auch verheiratete Estner. In Qumran selbst wurden Skelette von Frauen und Kindern gefunden, was darauf hindeutet, dass zumindest zeitweise Familien dort lebten. Möglicherweise gab es verschiedene estnische Gruppen, eine zölibatäre Kerngemeinschaft in Qumran und verheiratete Estner in anderen Siedlungen. Diese Vielfalt zeigt, dass die estnische Bewegung flexibler war, als oft angenommen wird. Kapitel 7: Das Ende von Qumran, Zerstörung und Verbergung. Die Geschichte von Qumran endet abrupt und dramatisch im Jahr 68 nach Christus, als römische Truppen die Siedlung zerstörten. Doch bevor wir zu diesem tragischen Ende kommen, müssen wir den größeren historischen Kontext verstehen. Den ersten jüdischen römischen Krieg, auch bekannt als der Große Aufstand. 66 nach Christus brach in Judäa ein Aufstand gegen die römische Herrschaft aus. Die Ursachen waren vielfältig: wirtschaftliche Ausbeutung, religiöse Spannungen und die Korruption römischer Statthalter. Verschiedene jüdische Gruppen, Zeloten, Sikarier, gemäßigte Pharisäer, kämpften anfangs gemeinsam gegen Rom, zerstritten sich aber schnell untereinander. Die Essener von Qumran standen vor einem Dilemma. Ihre Theologie verkündete einen kommenden Krieg zwischen den Söhnen des Lichts und den Söhnen der Finsternis. War dies der prophezeite Endkampf? Sollten sie ihre friedliche Isolation aufgeben und sich dem Aufstand anschließen? Archäologische Evidenzen deuten darauf hin, dass die Qumran-Gemeinschaft gespalten war. Einige Mitglieder verließen offenbar die Siedlung, um sich den Aufständischen anzuschließen. In der Festung Masada, dem letzten Bollwerk der Rebellen, wurden Fragmente von Schriftrollen gefunden, die den Qumran-Texten ähneln, möglicherweise von Essener mitgebracht, die sich dem Widerstand anschlossen. Andere blieben in Qumran und bereiteten sich auf das Schlimmste vor. Sie begannen systematisch, ihre wertvollsten Besitztümer zu verstecken, die heiligen Schriftrollen. In 11 Höhlen rund um die Siedlung verbargen sie sorgfältig in Tonkrügen verpackte Texte. Der Schatz, den wir heute als die Schriftrollen vom Toten Meer kennen. Die Art, wie die Schriftrollen versteckt wurden, erzählt eine ergreifende Geschichte. Die Texte wurden nicht hastig vergraben, sondern sorgfältig in Leinen gewickelt, in speziell angefertigte Tonkrüge gelegt und an strategisch ausgewählten Orten versteckt. Manche Höhlen waren schwer zugänglich, die Schriftrollen sollten offenbar für längere Zeit sicher sein. Besonders bewegend ist die Kupferrolle aus Höhle Nummer 3. Sie ist nicht auf Leder oder Pergament geschrieben, sondern in Kupferblech gehämmert. Ein Zeichen ihrer besonderen Bedeutung. Der Text beschreibt Verstecke von Gold und Silber, möglicherweise den Tempelschatz, der vor den Römern in Sicherheit gebracht werden sollte. Die Versteckung zeigt den Glauben der Essener, dass ihr Wissen und ihre Tradition die kommende Katastrophe überleben würden. Sie hofften auf eine Rückkehr, auf die Zeit nach dem göttlichen Gericht, wenn die Söhne des Lichts triumphieren würden. Im Jahr 68 nach Christus erreichte die 10. Legion unter Vespasian das Gebiet um Qumran. Archäologische Funde zeigen Spuren der Zerstörung. Verbrannte Balken, eingestürzte Mauern, römische Pfeilspitzen, die Siedlung wurde systematisch niedergebrannt. Was geschah mit den Bewohnern? Die Quellen schweigen. Möglicherweise flohen einige rechtzeitig, andere wurden getötet oder versklavt. Einige konnten sich anderen Widerstandsgruppen angeschlossen haben. Josephus berichtet, dass Essener auch anderswo im Aufstand kämpften und unter Folter ihre Überzeugungen nicht verrieten. Nach 68 nach Christus verschwindet die estnische Bewegung aus der Geschichte. Keine antike Quelle erwähnt sie nach der Zerstörung des Tempels 70 nach Christus. Möglicherweise überlebten einzelne Gruppen in der Diaspora, aber als organisierte Bewegung hörten die Estner auf zu existieren. Ihr Erbe lebte jedoch weiter, in den versteckten Schriftrollen, die fast 1900 Jahre auf ihre Wiederentdeckung warteten. Die Estner hofften auf Rückkehr und Restauration. In gewisser Weise wurde diese Hoffnung erfüllt. Ihre Stimme spricht heute wieder zu uns durch die Texte, die sie so sorgfältig bewahrten. Kapitel 8 – Kontroversen und offene Fragen der modernen Forschung. Die Entdeckung der Schriftrollen vom Toten Meer hat nicht nur unser Wissen erweitert, sondern auch neue Kontroversen ausgelöst. Seit über 70 Jahren debattieren Gelehrte über fundamentale Fragen. Wer waren die Verfasser der Texte wirklich? Was war Qumran und wie sollen wir diese Entdeckungen interpretieren? Die Verbindung zwischen den Schriftrollen und den Essenern gilt seit den 1950er Jahren als wissenschaftlicher Konsens. Roland Devaux, der Ausgräber von Qumran, etablierte diese Theorie basierend auf mehreren Argumenten: der geografischen Nähe zu den von Plinius beschriebenen essenischen Siedlungen, den Parallelen zwischen den Schriftrollen und Josephus' Essener-Beschreibung und der asketischen Natur der Qumran-Siedlung. Doch dieser Konsens hat Risse bekommen. Kritiker wenden ein, dass die Verbindung zwischen Schriftrollen und Siedlung nicht zwingend ist. Könnte Qumran nicht ein Versteck für Schriftrollen aus ganz Judäa gewesen sein, statt der Produktionsort einer einzelnen Sekte? Hierzu gibt es verschiedene Theorien. Erstens die Jerusalem-Ursprungstheorie. Einige Gelehrte, angeführt von Norman Golb von der University of Chicago, argumentieren, dass die Schriftrollen aus den Bibliotheken Jerusalems stammen und vor der römischen Belagerung in Qumran versteckt wurde. Diese Theorie würde die Vielfalt der Texte erklären. Sie repräsentieren nicht eine Sekte, sondern das gesamte Spektrum des Judentums der Zeit. Die Zadokiten-Hypothese. Andere sehen in der Verfasser nicht die Essener, sondern die Zadokiten, eine Priestergruppe, die sich nach der Makkabäerzeit von der Jerusalemer Priesterschaft abspaltete. Die Handelszentrum-Theorie. Archäologen wie Izar Hirschfeld interpretieren Qumran als Handelszentrum oder Festung, nicht als religiöse Siedlung. Die vielen Wasserbecken dienten demnach der Töpferei und anderen handwerklichen Tätigkeit. Die archäologischen Befunde von Qumran sind mehrdeutig. Was Roland Devaux als religiöse Strukturen interpretierte, könnten auch profane Zwecke gehabt haben. Das Skriptorium, der lange Raum mit den Bänken und Tintenfässern, könnte auch ein Speisesaal gewesen sein. Die Schreibpulte sind möglicherweise umgestürzte Tische. Die Mikwen, die rituellen Bäder, könnten auch der Wasservorratshaltung oder handwerklichen Zwecken gedient haben. Der Friedhof, die ungewöhnlich ausgerichteten Gräber könnten eine lokale Bestattungstradition widerspiegeln, nicht notwendigerweise eine sektarische. Diese Mehrdeutigkeiten zeigen die Grenzen der archäologischen Interpretation. Dieselben Befunde können völlig unterschiedlich gedeutet werden, je nach theoretischem Rahmen. Ein weiterer Streitpunkt betrifft die Datierung der Schriftrollen. Während die meisten Gelehrten sie zwischen dem 3. Jahrhundert vor Christus und dem 1. Jahrhundert nach Christus datieren, haben einige radikale Revisionisten viel spätere Datierungen vorgeschlagen. Die mittelalterliche Hypothese. In den 1990er Jahren argumentierten einige Forscher, dass die Schriftrollen aus dem Mittelalter stammen könnten. Diese Theorie wurde jedoch durch neue paläographische und wissenschaftliche Analysen widerlegt. Die Radiokarbondatierung. Moderne Analysemethoden haben die traditionelle Datierung weitgehend bestätigt, aber kleine Diskrepanzen sorgen weiterhin für Debatten. Wer schrieb die sektarischen Texte von Qumran? Die meisten Gelehrten nehmen eine Gemeinschaftsautorenschaft an, aber einige Texte könnten von Einzelpersonen stammen. Zum einen von dem Lehrer der Gerechtigkeit. Diese mysteriöse Figur, die in mehreren Texten erwähnt wird, könnte der Begründer der Bewegung und Autor einiger Hymnen gewesen sein. Aber war er eine historische Person oder eine literarische Figur? Der Frevelpriester. Der Gegenspieler des Lehrers der Gerechtigkeit wird in den Pescher-Kommentaren erwähnt. Historiker haben versucht, ihn mit den verschiedenen hasmonäischen Herrschern zu identifizieren, aber die Belege sind dünn. Die Qumran-Funde haben auch grundsätzliche Fragen zur Entwicklung der monotheistischen Religionen aufgeworfen. Die Ursprünge des Christentums, wie stark war der Einfluss ethnischer Ideen auf das frühe Christentum? Die Parallelen sind unbestreitbar, aber die Interpretation ist umstritten. Repräsentiert Qumran den Missing Link zwischen Judentum und Christentum oder sind die Ähnlichkeiten oberflächlich? Wie sieht es mit der Entwicklung der jüdischen Mystik aus? Die Qumran-Texte enthalten frühe Belege für mystische Traditionen, die später in der Kabbala aufblühen. War die ethnische Bewegung ein Vorläufer der jüdischen Mystik? Die Vielfalt des antiken Judentums. Die Schriftrollen zeigen, dass das Judentum der Zeit des Zweiten Tempels viel vielfältiger war als bisher angenommen. Dies hat Auswirkungen auf unser Verständnis sowohl des rabbinischen Judentums als auch des Christentums. Die Qumran-Forschung war nie frei von politischen Implikationen. In den 1950er und 60er Jahren wurde die internationale Forschungsgruppe von christlichen Gelehrten dominiert, was zu einer teilweise christlicher gefärbten Interpretation führte. Die israelische Eroberung des Westjordanlands 1967 brachte Qumran unter israelische Kontrolle und veränderte die Forschungslandschaft. Heute stehen nationalistische Interpretationen im Raum. Repräsentiert Qumran das wahre antike Judentum oder zeigt es die Vielfalt und Offenheit der jüdischen Tradition? Trotz 70 Jahre intensiver Forschung bleiben viele Fragen unbeantwortet. Wer war der Lehrer der Gerechtigkeit wirklich? Warum wurden gerade diese Texte in Qumran gesammelt? Wie repräsentativ sind die Qumran-Texte für die ethnische Bewegung insgesamt? Welche Texte sind noch unentdeckt in den Höhlen verborgen? Diese offenen Fragen machen die Qumran-Forschung zu einem lebendigen, sich entwickelnden Feld. Jede neue Entdeckung, jede neue Methode kann unser Verständnis fundamental verändern. Das war die Geschichte der Essener und der Schriftrollen von Qumran. Eine Geschichte von Hoffnung und Hingabe, von Isolation und Bewahrung, von Menschen, die glaubten, am Ende der Welt zu leben und dabei halfen, ein neues Kapitel der Geschichte zu schreiben. Wer mehr zu diesem Thema lesen möchte, dem kann ich das Buch von Hartmut Stegmann, Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und Jesus empfehlen. Das war's für diese Folge. Für Anregungen und Fragen oder Ideen erreicht ihr mich am einfachsten per Mail unter geschichtsschatten@geschichtsschatten.ch. Der Podcast ist auf allen gängigen Social-Media-Kanälen vertreten und alle Infos findet ihr auf meiner Webseite geschichtsschatten.ch. Dieser Podcast erfordert viel Zeit und Geld für Equipment, Hosting und jede Menge Bücher. Wer mich unterstützen möchte, kann das mit einem Apple Podcast Abo oder einer Mitgliedschaft auf Steady oder Patreon tun. Für nur 3 Euro im Monat erhaltet ihr 24 Stunden früher Zugang zu neuen Folgen und bald exklusivem Bonusmaterial. Wer keine Lust auf ein Abo hat, was heutzutage durchaus verständlich ist, kann mich auch mit einer Einmalspende unter ko-fi.com/geschichtsschattenpodcast unterstützen. Für die Unterstützung bedanke ich mich und garantiere euch weitere spannende Einblicke in historische Ereignisse. Abonniert den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Ich verabschiede mich und freue mich, euch am ersten Montag jedes Monats wiederzuhören. Bis dahin, alles Gute und vergesst nicht, ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen.